möchte heute Morgen ein Thema aufgreifen über die nächsten drei Sonntagen, über die Anfangslehren des Christus. Die Anfangslehren des Christus. Es gibt so etwas in der Bibel, was man eigentlich das ABC des Christentums nennen kann. Und obwohl man manchmal sagt, ja, das ABC, das kann ich schon lange, ist es dennoch so, dass es sehr oft auch immer wieder vorkommt, dass man eigentlich das Fundament, worauf alles andere aufbaut, unser Glaube, all unsere Autorität, unsere Identität und all diese Dinge, dass es oftmals irgendwo auf der Strecke bleiben kann. Und deswegen möchte ich mit euch heute Morgen hier, für diejenigen, die auch immer wieder vielleicht neu dazukommen, die das auch noch nie gehört haben, oder einfach auffrischen für diejenigen, die es vielleicht auch schon kennen. Denn es wird immer wieder vom Feind natürlich daran geknabbert, dass wir an diesen Säulen des Glaubens und des Christentums eigentlich ja, davon abkommen oder dass wir sie nicht mehr zentral behalten. Ihr könnt mit mir aufschlagen, denn die Stelle dazu finden wir im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief und wir wollen hier beginnen ab Kapitel 5. Und wir starten hier ab Vers 11 zu lesen. Es heißt hier, darüber haben wir viel zu sagen. Also vorhin hat er geredet über Jesus, der in der Art des Priesters Melchisedek gekommen ist und vieles andere auch. Also eigentlich würde er viel mehr noch darüber sagen, mehr Einblick geben, was das alles bedeutet. Aber er sagt hier, es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Hier sehen wir also, es wird geschrieben an die hebräischen Christen, die eigentlich ein recht gutes Fundament haben im Alten Testament. Und alles im Neuen wird aufgebaut auf das Alte. Ich weiß, es gibt gewisse Leute, die einfach das Alte Testament ausschneiden wollen und wegschmeißen. Wir brauchen das gar nicht mehr. Aber alles im Neuen wird auf das Alte aufgebaut. Und hier sagt er hier, ihr seid träge geworden zum Hören. Das kann man werden. Man kann müde werden im Hören. Und es heißt hier, denn während ihr der Zeit nach Lehre sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe oder die Anfangslehren des Wortes Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig oder die Lehre der Gerechtigkeit unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also hier wird aufgefordert dazu, dass man nach einer gewissen Zeit sollte man eigentlich selber auch andere weitergeben können, was man selber auch weiß. Ja. Aber hier haben wir einige, die Gefahr lagen, wieder einfach zurückzugehen zu Vergangenes, zu verlieren, was eigentlich die Anfangslehren sind, die Anfangsgründe, die Grundpfeiler sind des Christus oder des Christentums. Und er sagt, ihr muss euch wieder Milch geben, ich kann euch gar nicht feste Speise geben. Wisst ihr was? Wisst ihr, das ist der Heilige Geist. Und ich weiß, dieses Buch hat sich nicht verändert in den letzten 2000 Jahren. Es ist immer noch dasselbe. Ja? Dass der Heilige Geist dir immer wieder Neues aus diesem Buch herausgeben kann. In anderen Worten, ja, das habe ich schon mal gelesen, das kenne ich schon alles. Nein, du kennst noch gar nichts. Der Heilige Geist weiß nämlich, dir immer wieder Neues hervorzubringen, wie Pastor David Yonggi Cho von der großartigen Gemeinde in Südkorea gesagt hat, das Wort Gottes ist wie schwanger, es gebiert immer wieder Neues hervor. Und genauso auch hier, obwohl der Schreiber vom Hebräerbrief, manche Theologen sagen, es sei ein Paulus, ist es aber nicht ganz sicher, andere sagen, es war ein anderer, deswegen sage ich einfach der Schreiber des Hebräerbriefes, er sagte, ich möchte euch gerne weiterbringen, möchte euch gerne weiteres erzählen und Einblicke geben in gewisse Dinge, aber ich kann es nicht, weil ihr träge geworden seid, ihr könnt es überhaupt nicht verstehen. Ich mag mich erinnern, wie Jesus seinen Jüngern sagte, in der Nacht, als er verraten wurde, als er am Abendmahlstisch mit ihnen zusammen war, hatte ihnen auch gesagt, ich möchte euch gerne noch weiteres sagen, aber im Moment könnt ihr es nicht ertragen. Ihr braucht den Heiligen Geist, also ich kann euch gewisse Dinge gar nicht mitteilen, weil ihr würdet es gar nicht verstehen können. Und so gibt es auch ab dem Worte Gottes Dinge, die der Heilige Geist jedem Einzelnen von uns, auch zum Teil auch unterschiedlich, Dinge mitteilen will. Aber manchmal ist es schwierig, wenn man eben nicht das Fundament hat, das dazu notwendig ist. Also er sagt hier, man soll auch andere unterrichten. Er schreibt hier nicht einfach nur an Pastoren oder an irgendwelchen Lehrer, sondern jeder von uns sollte das weitergeben können. Und in der heutigen Zeit mehr denn je, es kommen Leute in unser Land, aber auch in unseren eigenen Schulen, wachsen Leute auf, Menschen auf, die wissen von gar nichts. Die verstehen überhaupt nicht, was eigentlich das Christentum ausmacht. Was ist das Christentum anders? Die meisten verstehen nur, ja, es gibt die 10 Gebote, die man halten sollte. Aber wisst ihr was, dass die 10 Gebote aufgehoben worden sind, oder besser gesagt erfüllt worden sind in Christus Jesus? Mit dem einen Gebot, als Jesus sagte, liebe deine Nächsten wie dich selbst und Gott. Und wenn du diese Dinge tust, dann wirst du die 10 Gebote nicht brechen. Ganz einfach. Aber heutzutage gibt es Leute, die haben keine Ahnung, was das Christentum ausmacht. Deswegen ist es wichtig, dass wir natürlich das richtig gut verstehen und festhalten. Ich weiß nicht, wie es du gehabt hast, also ich musste, ich habe ja damals auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ich glaube, ich musste das machen für meine TÜV-Prüfung, die ich machen musste damals. Man musste so einen Erste-Hilfe-Kurs, jetzt muss man sowieso machen, oder? Und man macht ihn und dann weiß man, wie es geht, oder wie viel Mal, dass man da aufs Herz, oder und die Seitenlage und all das. Aber wenn du das jahrelang nicht mehr gemacht hast und du kommst an eine Situation ran, dann bist du am Überlegen, was muss ich jetzt tun? A, B, C, was war es jetzt? Atmet er noch? Blutet er? Was war das? Oder man hat es, glaube ich, in der Zwischenzeit sowieso wieder vergendet. Ist immer das Gleiche? Okay, ja, gut. Aber all die Dinge, und darum sage ich oftmals, es ist so einfach, dass man die grundlegenden Dinge, die man einfach sie aus den Augen verlieren kann. Wie er hier sagt, also in Vers 13, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtige Rede, oder das heißt das Wort ist der Gerechtigkeit, so wie es bei mir hier steht, das Wort der Gerechtigkeit, unmündig, also noch unreif, noch ein Kind drin. Das Wort der Gerechtigkeit. Letzten Sonntag darüber gehört, unsere Identifikation in Christus. So wichtig ist es, dass man das eigentlich als Grundlage eben auch hat und auch versteht. Und dann heißt es, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Zu unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Nun, gehen wir hier ein Stück weiter hier. Und Kapitel 6, weil hier geht er darauf ein, auf diese 6 Grundlehren des Christentums. Das heißt hier, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen oder von Taufen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Dies wollen wir tun. Nun, hier erwähnt er 6 verschiedene Anfangslehren des Christus. Und all die 6 sind, so kann man so sagen, in 2er Gruppen aufgeteilt. Erstens mal sagt er hier, nicht abermals den Grund legen mit der Buße von toten Werken, und dem Glauben an Gott. Das hat zu tun mit unserer Begegnung mit Gott. Buße und Glauben, wir werden das heute miteinander anschauen. Dann redet er von der Lehre von Waschung oder Taufen, heißt es, von der Taufe und Handauflegung. Das hat etwas zu tun mit unserem miteinander Umgang in der Gemeinde. Das ist miteinander. Und dann das dritte Paar heißt, und der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Das sind Grundbausteine, worauf alles andere aufbaut. Und wenn eines von diesen bröckelt, dann hat man irgendwo ein unsicheres Gebäude in seinem eigenen Leben. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man dieses ABC des Glaubens eigentlich behält. Dass man wirklich das Wort Gottes versteht, das Wort der Gerechtigkeit aufnehmen kann. Nicht so wie eine Geschichte von einem Mann, der Gemeindemitglied werden wollte in eine Gemeinde, und die Ältesten haben ihn vorgeladen, haben ihn dann ausgefragt, ja, wie gut er eigentlich das Wort Gottes kenne, kann man ihn als Gemeindemitglied aufnehmen. Sie haben ihn gefragt, ja, welches ist denn dein Lieblingsbuch? Und da hat er gesagt, ja, das Buch der Gleichnisse. Aha. Okay, haben sie ihn gefragt, ja, erzähl uns mal davon. Und so hat er dann erzählt, ja, gesagt, ja, es war so, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Da wuchsen die Dornen auf und erstickten ihn. Er reiste weit und traf die Königin von Saba, die ihm 1000 Talente Silber und 10 Feierkleider gab. Er stieg auf seinen Wagen und fuhr rasend schnell davon, als er mit seinen Haaren unter einer großen Eiche in den dichten Zweigen hängen blieb. Da schwebte er viele Tage und viele Nächte zwischen Himmel und Erde. Und die Raben brachten ihm Brot zu essen und gaben ihm Wasser zu trinken. Und eines Nachts, als er schlafend dort baumelte, kam seine Frau Delila und schnitt ihm die 7 Locken seines Hauptes ab, sodass er auf steinigen Boden fiel. Danach regnete es auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte, und er ging in eine Höhle hinein. Und Gott sprach zu ihm, geh aus der Arche in das Land, das ich dir zeigen will. Also ging er hinaus auf die Landstraßen, an die Zäune, und kam nach Jerusalem. Und dort sah er Königin Isabel auf einem hohen und erhabenen Throne sitzen, und ihre Säume füllten den Tempel. Er schaute zum Fenster empor und sprach, stürzt sie hinab. Und sie stürzten sie hinab. Und er sagte erneut, stürzt sie hinab. Und sie stürzten sie hinab 70 mal 7 mal. Da hoben sie auf an Brocken 12 Körbe voll. In der Auferstehung nun, wenn sie aufersteht zum Gericht, wessen Frau wird sie sein? Ja, ich denke, ich habe ein paar Lachen gehört, das hat mich aber sehr gefreut. Weil wenn man überhaupt hier nicht hier lacht, dann kennt man seine Bibel schon gar nicht, oder? Und ja, ein sehr kundiger Mann hier, aber der alles ein bisschen durcheinander würfelt. Viele verschiedene Geschichten, die ihn durcheinander sind. Deswegen ist es wichtig, dass man das Wort Gottes kennt, das Wort der Gerechtigkeit, die Grundlagen auch hat im Wort Gottes, sodass man eben auch weiß, andere zu unterrichten, andere zu lehren, andere eine Grundlage auch zu geben. Nun, er beginnt hier mit den ersten 2, und die möchte ich mit euch kurz anschauen heute Morgen hier. Er redet hier von der Buße von toten Werken und von der Glaube, von dem Glauben an Gott. Buße und Glaube ist wie eine Münze, welches auf 2 Seiten geprägt ist. Buße von toten Werken und Glauben an Gott. Sie gehen Hand in Hand. Paulus hat in Apostelgeschichte 20, also sprach davon, was er eigentlich gepredigt hat. Es ist genau das, was er tat. Apostelgeschichte 20 und Vers 20 heißt es hier, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Die Buße zu Gott und den Glauben an Herrn Jesus Christus bezeugte. Und das Wort Buße, was heißt das? Das heißt, ich weiß, man stellt sich oftmals vor, wie jemand einfach da weint und schluchzt und einfach in Tränen da liegt und sagt, ich werde es nie mehr wieder tun. Nein, Buße heißt einfach deine Gesinnung ändern, deine Richtung ändern um 180 Grad, dein Herz ändern, dein Denken ändern. Es kommt von 2 Worten, eben denken und ändern. Also, dass man seine ganze Gesinnung, Ausblick, Verständnis, ja, dass man das einfach ändert in eine andere Richtung. Und er sagt hier, eben Paulus hat gepredigt, Buße, dass man Buße tun soll zu Gott, also in anderen Worten, seine Aufmerksamkeit auf Gott richten soll und an ihn nun glauben. Das gilt im Groben, im großen Ganzen, aber gilt im Einzelnen. In Apostelgeschichte 26 hier, also hier vor Festus und König Agrippa steht, macht Paulus folgende Aussage in Vers 19, Kapitel 26. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst, in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Vers 20. Geht's nicht? Ja, no. Bußewürdige Werke. Was heißt es, bußewürdige Werke bringen? Es gibt Werke, wie es eben hier heißt in Hebräer 6, es gibt solche Werke, die man nennt tote Werke. Es gibt auch böse Werke in der Schrift. Es gibt auch fleischliche Werke. Und es gibt auch tote Werke. Also die Grundlehre sagt aus, man soll Buße tun, man soll sich abkehren von toten Werken. Wir kommen darauf zu. Vielleicht zuallererst einmal zu erklären, was sind böse Werke. Eine Stelle dazu, Kolosser 1 und Vers 21. Kolosser 1, 21. Paulus schreibt, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Dass wir in unserem Denken zu den bösen Werken, was sind böse Werke? Böse Werke kennen wir alle, oder? Das ist ja alles, was die 10 Gebote widerspricht, ja, also Mord und Totschlag und all diese Dinge. Eng damit verknüpft sind natürlich auch die fleischlichen Werke. In Galaterbrief Kapitel 5, Werke heißt, dass man etwas tut. Was tut man mit seinem Leben? Tut man böse Werke? Und das denke ich ja nicht, das ist nicht der Fall, oder? Hast ja niemand umgebracht letzte Woche, oder? Hoffentlich. Aber auch fleischliche Werke gibt es. Und hier können wir lesen, Kapitel 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, also eigentlich leben, ein Lebensstil haben, heißt das Wort tun dort, also andauernd tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also fleischliche Werke hier, all diese verschiedenen Eigenschaften, die hier beschrieben werden, ja, wir sollten geneigt sein, dass wir nicht in diesen Dingen leben. Amen. Aber dann kommen wir dazu, zu toten Werken. Nun, vielleicht gehen wir noch einmal kurz zu Hebräerbrief Kapitel 12. Wenn wir nämlich von Buße reden, und er redet von Buße, von toten Werken. Buße, was ist Buße? Buße heißt Umkehr, heißt, dass man eigentlich sein Denken ändert. Wir haben hier in Hebräerbrief Kapitel 12, haben wir eine Situation, was ganz wichtig ist zu verstehen. Denn wann ist etwas wahre Buße und wann ist es nicht? Nur weil jemand weint, weil jemand auf den Knien geht und all das, heißt nicht unbedingt, dass das Buße ist. Es sieht wie Buße aus, es tut ihnen leid. Und sehr oft sagen wir, dass uns Dinge leid tun, aber tun sie uns nur leid, weil wir vielleicht erwischt worden sind oder weil wir die Konsequenzen von unserem Handeln oder von unseren Werken jetzt tragen müssen. Deswegen tut es uns leid. Oder tut es uns leid, weil wir an Gott glauben, weil wir Gott dienen wollen. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben hier ein Beispiel im Hebräerbrief Kapitel 12 von Esau. Beginnen wir hier in Vers 14. Es heißt, jagt dem Frieden und mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Ein paar gute Gedanken hier. Ja? Muss man immer wieder neu zu Herzen nehmen. Und dann heißt es, dass nicht jemand ein Hure oder ein Gottloser sei wie Esau. Das war ja der Bruder von Jakob, wenn ihr die Geschichte euch daran erinnert. Der für eine Speise sein Erzgeburtsrecht verkaufte. Wisst ihr noch, Esau, oder? War auf dem Feld, er hat gejagt, er kam nach Hause und er hatte so viel Hunger, er dachte, er würde sterben an Hunger. Aber natürlich würde er ja nicht sterben, oder? Er war ja nicht. Aber er dachte, er würde sterben, hat so starken Hunger gehabt, dass er sagte, mach mir was, sagt seinem Bruder, gib mir deine Linsensuppe, die du da hast. Und Jakob sagte, ja, ich gebe es, aber dann verkauf mir dein Erzgeburtsrecht, ja, ich gebe sie für dein Erzgeburtsrecht. Und Esau, er sagte, was nützt mir mein Erzgeburtsrecht jetzt gerade? Oder das ist nur irgendwo ein Stück Papier oder was, wie es auch immer damals gehabt haben, oder? Und sagte, ja, gib mir deine Linsensuppe, kannst du es ja haben. Für eine Linsensuppe hat er sein Erzgeburtsrecht verkauft. Das heißt, dass der Erstgeburt, der kriegt ja alles, der kriegt ja die ganzen Segnungen. Und als dann die Zeit viel, viel später dann kam, dass er sein Erzgeburtsrecht antreten sollte, ja, bekam er sie dann nicht. Jakob hat da schon ein bisschen geschummelt in das Ganze. Aber Esau hier wird benannt als jemand, der gottlos war, der mit den Dingen Gottes gottlos umging. In anderen Worten, er hat einfach damit, ja, was soll das eigentlich jetzt? Oder später hole ich es mir wieder. Aber Gott sieht, wie wir mit dem umgehen, was ihm wertvoll und wichtig ist. Was ist dem Herrn wertvoll und wichtig in der heutigen Zeit? Wir haben es vorhin gelesen. Wandel in Frieden, soweit es an dir geht, mit jedem Menschen. Sei vorsichtig, dass du nicht bitter wirst, wenn jemand dir etwas Böses antut. Ja, dass du vergibst. Du brauchst nicht zu vergeben, weil sie die Vergebung verdient haben, weil wahrscheinlich haben sie die Vergebung gar nicht verdient. Aber man soll vergeben, weil Gott uns darum bittet. Und er hat uns so viel vergeben. Wer sind wir, das ihm auszuschlagen, zu sagen, nein, ich will nicht vergeben. Nein, Herr, ich tue es deinetwegen, vergebe ich. Dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Oder eben auch hier, bei Esau, wo er das, was dem Herrn wichtig war, das Erstgeburtsrecht, dass er den Träger des Segens sein wird, dass es heißen würde, Abraham, der Gott Abrahams, Isaac und Esau hätte es heißen sollen. Aber was sagen wir heute? Der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Jakob war nicht der Erstgeborene. Aber Esau hat sein Recht darauf verspielt, weil er das, was dem Herrn wichtig war, ja, einfach als gemein, als nichts Bedeutendes angeschaut hat, in dem Moment, wo es vielleicht keine große Bedeutung gerade hatte, aber der Tag würde kommen. Deswegen ist es ganz wichtig, wie gehen wir mit den Dingen um, die dem Herrn wichtig sind? Ja? Mit seinem Nächsten, mit seinem Nachbarn, in der Liebe wandeln, mit Gemeinde. Hallo? All diesen wichtigen Dinge, die dem Herrn bedeutsam sind. Und dann schau mal hier, was es heißt. Denn ihr wisst, Vers 17, denn ihr wisst, dass Esau auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Was? Was soll das? Der hat doch Buße getan. Mit Tränen hat er eifrig dieses Erstgeburtsrecht gesucht. Das ist doch Buße. Weil er Tränen geweint hat, dass ihm die Erstgeburtsrecht weggenommen wurde. Nein, ich vergib mir. Ja, ich tue Buße. Es tut mir leid. Aber was hat ihm leid getan? Ihm hat es leid getan, dass er das verspielt hat. Er hat es ihm nicht leid getan, dass er das, was dem Herrn bedeutsam und wichtig war, als gemein angeschaut hat. Als unwichtig. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir Buße tun. Tu Buße, solange du Buße tun kannst. Damit man es dir auch abnimmt. Nicht erst warten, bis du erwischt wirst in einer Situation und dann tust du Buße. Es ist schlimm, wenn ein Partner erwischt wird, ein Ehepartner erwischt wird, oder? Mit einer anderen Person im Bett. Was ist dann? Oder dann tut sie nicht Buße, oh, es tut mir leid, aber was heißt das dann? Es tut dir leid, weil du erwischt worden bist, oder es tut dir leid, ja, weil es dir wirklich leid tut. Jemand, der erwischt wird, weil er gestohlen, weil er betrogen hat, Geld entwendet hat, ja, und all das. All diese Dinge oftmals, oder? Bring es in Ordnung, weil dann, wenn du Buße tust, wenn du es in Ordnung bringst, dann weiß man, dass es echt ist bei dir und nicht nur aufgrund dessen, weil du jetzt die Konsequenzen tragen musst. Bitte vergib mir, damit ich die Konsequenzen nicht tragen muss jetzt. Buße heißt also, nicht einfach weinen und es tut dir leid, weil du jetzt Konsequenzen hast aufgrund deines Handelns, aufgrund deiner Werke, sondern Buße heißt, dass du effektiv eine Umkehr in deine Gedanken, in deine Gesinnung hast, dass du einen ganz anderen Weg verfolgst, unabhängig der Konsequenzen. Deswegen spüren Menschen jetzt nicht in dieser Welt die Konsequenzen ihres Handelns, wenn sie Jesus Christus nicht annehmen wollen. Es ist doch ganz klar, wenn Gott jedem Menschen ja, zeigt, das ist Himmel, ja, steck mal deine Hand da mal kurz rein. Das ist Himmel. Das ist Hölle, steck deine Hand da mal kurz rein. Was möchtest du? Ich glaube, ich nehme den Himmel. Niemand ist dumm. Aber niemand wird in den Himmel kommen, weil er in den Himmel kommen will, weil es ihm einfach besser geht, weil das ist nur selbstsüchtig. Versteht ihr? Weil dann ist nicht mehr der Himmel der Himmel. Der Himmel ist der Ort des Himmels, weil alle, die dort sind, wollen dort sein, weil man den Herrn dienen will. Nicht einfach nur, weil es mir nur dort gut geht. Weil Selbstsucht, oder? Aufgrund dessen allein in den Himmel zu kommen, es geht dir nicht gut, du wirst dich nicht wohlfühlen. Weil dort wollen alle den Herrn Jesus Christus, Halleluja, preisen und loben, wie wir es auch heute Morgen hier gemacht haben. Nicht denken, ja, nein, also was muss ich denn singen und Handeln überheben und so weiter. Also, ich warte, bis ich 80, 90 bin, dann kann ich ihn killen, dann tue ich meine Versicherung mit Gott abmachen. Das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Buße tun. Buße ist eine wahre Umkehr in deine Gesinnung. Das heißt, es wird dein ganzes Leben erfassen. Das ist, was Johannes der Täufer auch gepredigt hat. Tut Buße und glaubt das Evangelium. Lebt nach dem Evangelium. Deswegen ist Buße und Glauben gehen Hand in Hand. Aber der Hebräerbrief sagt insbesondere, es geht nicht einfach nur um Buße von bösen Werken, von fleischlichen Werken. Er redet hier von toten Werken. Was sind denn diese toten Werke, wovon wir Buße tun sollen? Tote Werke, was die Hebräer natürlich darunter verstanden haben, wie viele Werke mussten sie tun? Sie mussten alle die 10 Gebote halten und 613 andere, alle Gebote vom Alten Testament halten. Ihnen wurde das Gesetz gegeben, halte das Gesetz, ja? Und sie konnten es nicht halten. Und sie mussten Tiere bringen, als Opfertiere, wenn sie gesündigt haben, wenn sie die Gebote gebrochen haben, ja, was selbstverständlich kommen würde. Haben sie Tiere gebracht vor den Priestern, das Tier musste geschlachtet werden, musste sein Leben geben, damit sie ihr Leben behalten konnten. Und es war ständig der Tod vor Augen, ständig der Tod. Immer um Vergebung zu bekommen, ja, war immer der Tod eines Tieres anstelle von deinem Tod. Und Paulus sagt, man muss Buße tun, wende dich ab von Gesetzeswerken, heißt das. Von Werken, die man selber tut, um irgendwie Gunst bei Gott zu bekommen, weil das schaffst du nie. Das sind tote Werke. Wisst ihr, wie viele Menschen es gibt, wenn du die fragst, was macht ein Christ aus? Ja, das ist ein guter Mensch. Ein Mensch, der gute Werke tut. Der gute Dinge tut. Nein, das ist es nicht. Ein Christ ist jemand, der an Jesus Christus glaubt. Gute Werke sollen dem folgen. Weil wenn man an Jesus Christus glaubt, Buße getan hat, seine Gesinnung auf Jesus Christus gerichtet hat, dann wird man in seinem Leben des Wandelns, wird man gute Werke bringen, aber nicht gute Werke bringen, damit man eigentlich in den Himmel kommt, den Weg zu Gott findet. Und da stolpern wir so schnell darüber, weil wir meinen, was muss ich noch tun, dass Gott mich heilt? Was muss ich noch tun, dass Gott für mich etwas Gutes macht? Ich weiß, am Anfang von meinem christlichen Leben, ich habe gekämpft mit diesen Dingen. Ich wollte einfach in allen Dingen vollkommen immer alles richtig machen. Und dennoch bin ich immer wieder gefallen. Dinge, die ich gesagt habe, die nicht richtig waren, oder gewisse Dinge, die ich noch getan habe, was auch immer es war. Und ich habe mich immer wieder selber fertig gemacht, weil ich es wieder nicht geschafft habe, ja? Das Gesetz zu halten, das Gebot zu halten, immer alles richtig zu machen. Das sind tote Werke. Man muss Buße tun davon, dass man nicht selber versucht, seine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzustellen. Zu sagen, Herr, schau mal, wie gut, dass ich bin. Ich habe es verdient. Die Bibel spricht immer wieder davon. Paulus musste einen ganzen Brief an die Galater schreiben und denen auch noch einmal sagen, hallo, seid ihr so blöd, das hat er wirklich gesagt, seid ihr so dumm, ihr habt mit Gnade angefangen und jetzt wollt ihr mit Gesetz im Fleisch euch vollenden, indem dass ihr versucht, in dem Fleisch Gottes Wunder und Zeichen und Heilungen und alles von ihm zu bekommen, weil ihr Gesetzeswerke tut und meint, ihr könnt es dann dadurch verdienen. Die Grundlage ist, dass man, wie Paulus es hier sagt, wir können hier in Galater 3 aufschlagen, dass die Bibel ist voll davon, weil wir so leicht dahin zurückkehren und selber zu beurteilen aufgrund von unserer Unfehlbarkeit, was wir ja niemals sind. Und wir sind unsere schlimmsten Kritiker, weil wir wissen selber, ja, wo wir immer wieder mal fehlen, wo wir immer wieder mal stolpern, in unserem Sagen, in unserem Reden, in unserem Tun manchmal. Galaterbrief Kapitel 3, Paulus schreibt hier in Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und er zitiert aus dem Alten Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aus Gesetz. Nicht aus Werken, gute Werke, die einfach die Erfüllung des Gesetzes sind hier. Und wir Christen, ich meine, du kannst die meisten Leute fragen, die meinen, ein Christ ist jemand, der einfach gute Werke tut. Die 10 Gebote hält. Nein, es ist jemand, der den zweiten Teil tut, Glaube an Gott. Glaube an Gott. Buße von guten Werken, also kehre dich ab davon, dich selber zu beurteilen aufgrund von deinen Werken, von deiner eigenen Vollkommenheit. Du sagst, ja, dann kann ich erleben, wie ich will. Ja, du kannst immer leben, wie du willst. Aber die Frage ist, in welche Richtung geht deine Gesinnung? Seht ihr, da kommt eben Buße rein. Buße von toten Werken. Abwenden davon, dass du versuchst, selber gut zu sein und dich hinwendest zu deinem Glauben an Gott, dein Vertrauen an Gott. Und wer an Gott glaubt, an ihm vertraut, der wird ein Leben für Gott leben wollen. Wenn du sagst, dann kann ich ja tun lassen, was ich will, dann kann ich ja leben in der Sünde, dann kann ich ja alles fleischliche Werke tun, was ich will, wenn es nicht darauf ankommt. Nein, das kannst du nicht, weil dann dienst du deinem Fleisch und nicht Gott. Dann dienst du dir selber und nicht Gott. Paulus spricht immer wieder davon, in Römerbrief und andere Verse. Es heißt ja, denn der Gerechte wird aus was leben? Aus Glauben leben. Das führt mich zum Hebräerbrief, Kapitel 11 dazu. Aus Glauben. Hier heißt es nämlich im Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ohne Glauben. Also es gibt nur eine Sache, welches unmöglich ist. Weil die Bibel sagt ja, alles ist möglich, oder? Ja, nein, es fehlt ein Teil. Was hat Jesus gesagt? Alles ist möglich dem, der glaubt. Also es ist nur dann eine Sache unmöglich, ja. Und hier heißt es, Gott wohl zu gefallen, ist unmöglich ohne Glauben. Ohne Glauben ist unmöglich. Was heißt Glauben? Das heißt Vertrauen, das heißt Beziehung, das heißt mit ihm unterwegs sein. Das heißt, dass man seine Gesinnung, Buße weggetan hat von seinen eigenen Verdiensten, von sich selber eigentlich groß machen, von denken, ich bin gut genug, ich schaff's alleine und dich hinwenden zu Gott. Sagen, Herr, ich vertraue dir, ich wandle mit dir. Und all die Dinge, die in deinem Leben noch nicht vollkommen sind, all die Werke, die es noch gibt, der Herr wird sich schon darum kümmern. Habe ich auch schon mal erzählt, unser größtes Problem oftmals ist, dass wir so sehr unsere Augen auf uns selber richten, dass wir nicht auf andere unsere Augen richten können. Wenn wir so sehr beschäftigt sind, mit uns selber und selber richtig zu machen, dann wirst du nie vorwärts kommen. Du musst deine Augen setzen auf Jesus Christus und auf seine Gnade, auf sein Gnadenwerk. Er hat das Werk vollbracht am Kreuz. Er hat es getan. Hab ein bisschen Geduld, ein bisschen Gnade mit dir selber. Denn wenn Gott gnädig sein kann, wer bist du, nicht gnädig mit dir selber zu sein? Aber unser schlimmstes Problem ist oftmals, dass wir uns selber nicht vergeben können für Dinge, die wir vielleicht getan haben. Aber es geht um wahre Buße, nicht gespielte Buße. Als ich in der Sekundarschule war, wir haben einen SAS-Fee, haben wir unsere Schülerreise gemacht. Und wir Jungs, wir waren im obersten Stock, im dritten Stock von diesem Haus. Und die Mädchen waren im zweiten Stock. Wo die Lehrer war, weiß ich nicht mehr, aber irgendwo nicht weit weg. Auf jeden Fall, da haben wir halt uns überlegt, ja komm, machen wir doch was. Wir haben dann einen Leinzug genommen von unserem Bett, zusammengebunden oder mit einem Knoten, sind über den Balkon hinuntergegangen, um zu den Mädchen reinzugehen. Nichts Schlimmes vor, aber wir, oder? Dann haben wir abgeseilt an diesem Haus, drei Stockwerke hoch. Also wir sind eigentlich, wenn ich da ein bisschen geschwungen gesehen, oder? Einer im Zimmer, wir waren zu vierten Zimmer, einer im Zimmer wollte nicht mitmachen. Wir haben gesagt, ja, ich ist egal, wir nehmen die Slint durch. Oder vor seinem Bett, oder? Und da sind wir abgegangen, oder? Da haben wir gedacht, wir könnten einfach blau schauen und lachen und so weiter, oder? Und dann haben wir an die Tür geklopft. Und was machen die Mädels? Die dachten, da ist ein Einbrecher. Die schreien! Die schreien so laut, wir haben sofort gewusst, oder da kommen die ganze Lehrerschaft und wir alle natürlich möglichst schnell wieder hoch, wieder ins Zimmer rein oder die Bettdecken wieder so ein bisschen gemacht und da. Aber die sind dann schnell reingekommen, weil die Mädchen haben, was war es? Ja, die Jungs sind da gekommen. So kommen sie rein in unser Zimmer oder wir alle schlafen, Licht aus, oder? Da haben sie uns alle vorgeführt, eins nach dem anderen. Und ich habe gewusst, jetzt ist aus. Also, habe gewusst, da hast du keine Chance, also zu lügen. Wir hatten gar keine große Zeit abzusprechen, was sagen wir jetzt, oder? Und da wusste ich, Buße tun ist der beste Weg aus dem Schlamassel raus. Und da habe ich voll bekannt, habe ich genau gesagt, alles, was gewesen ist, und es tut mir leid, und es tut mir leid, und wir haben das gemacht, und es war nicht richtig, und so, und dies, und das. Und das ist gut angekommen. Das ist echt gut angekommen. Also sie haben uns nicht nach Hause geschickt. Ja? Weiß nicht, ob sie einen anderen nach Hause haben, aber auf jeden Fall mich haben sie nicht nach Hause geschickt. Ja? Aber sie haben natürlich uns schon gedroht. Also sie werden meine Mom sonst was sagen. Hat meine Mom lange, lange Jahre nie was davon erzählt, oder? Aber ich habe gelernt, Buße zu tun. Guter Ausweg. Das klappt oftmals. Da haben die Leute Erbarmen mit dir. Aber es war nicht echte Buße. Es hat mir nur leid getan, weil ich erwischt worden bin und weil ich nicht wollte, dass sie mich nach Hause schicken, ja, mitten in der Woche, ja, die Ferienwoche, die wir dort hatten. Ja, eben, also. Glauben. Was sagt ihr hier? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen, denn wer Gott naht, seht ihr, es ist gar nicht so schwierig, Glauben. Glauben an Gott ist gar nicht so schwierig. Es heißt, wer Gott naht. Heute Morgen habt ihr Gott genährt, indem dass ihr gekommen seid, indem dass ihr seinem Ruf gefolgt seid, indem er sagte, man soll das Zusammenkommen nicht versäumen, sondern einander ermutigen, solange es Tag ist, solange es Möglichkeit ist. Indem dass wir Gott genährt sind, jeden Morgen, wenn du aufstehst, wenn du auf dem Weg bist zur Arbeit oder wo auch immer, dass du Gott nährst in deinem Herzen, dass du an ihn glaubst, heißt sich Gott nähern, Gottes Nähe suchen. In seinem Wort, durch sein Wort, durch das Lesen seines Wortes, durch das Beten, einmal mit ihm unterwegs zu sein. Denn wer zu Gott kommen will, was heißt es? Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ein Belohner, nicht ein Vorenthalter. Nicht jemand, der sagt, ja, beweis erst mal, dass du es verdienst, dass ich etwas für dich mache. Ein Belohner. Ich meine, da mag man auf jemanden gerne zugehen, ja? Wenn man weiß, da gibt es eine Belohnung, da gibt es was Gutes. Ja? Nicht, da gibt es einen oben aber kauen. Viele Leute haben so ein schlechtes Bild von Gott, meinen, er sei ein böser Gott, der nur darauf wartet, für irgendetwas, was man falsch gemacht hat, dein Leben schwierig zu machen. Mit einem Knüppel in der Hand, komm jetzt nochmal auf mich zu, ich sag das. Ja. Manche Leute denken so von Gott. Aber Jesus kam, um uns zu zeigen, dass Gott ein liebender Gott ist, der uns aufnimmt, auch mit all unseren Fehlern, auch mit all unserem Verschulden, auch mit allem, was wir immer noch in unserem Leben falsch haben. Und das ist keine Entschuldigung, weiterhin so zu bleiben, sondern nähere dich Gott und er wird dir helfen durch den Heiligen Geist. Tag für Tag. Indem du deine Augen nicht auf dich selber richtest, die ganze Zeit. Und das ist doch das Schöne im Christentum, dass das Christentum abhebt von allen anderen Religionen. Ich sage es immer wieder. Jede andere Religion sagt aus, was musst du schuften, was musst du tun, was musst du meditieren, was musst du machen, damit du den Weg in den Himmel schaffst. Jede andere Religion hat Dinge, die du tun musst. Pflichten und Meditationen und Wege, wie du suchst in dein Nirvana, was auch immer dein Himmel ist. Dein ewiges Leben. Aber im Christentum heißt es ja, jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird gerettet werden. Wie glaubt man? Ja, wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist. Natürlich, sonst nährst du ihn gar nicht, oder? Und dass er der ist, den er sagt, dass er ist. Jesus sagte, ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen. Schau Jesus an. Würdest du nicht gerne auf Jesus zugehen? Das ist unser Vater Gott. Wer sich Gott naht und glaubt, dass er ein Belohner ist, denen, die ihn suchen. Und im Christentum, die einzige Religion, wenn man das überhaupt als Religion einstufen kann, das kann man nur als Beziehung einstufen, nicht als Religion, als Beziehung, wo du eigentlich beginnst mit dem ewigen Leben. In anderen Worten, du musst nicht mehr schuften, du musst nichts mehr beweisen, nichts mehr von außen her machen, dass Gott dich annimmt, sondern er nimmt dich an, weil du dich ihm nahst. Du machst den Schritt auf ihn zu. Er hat den Schritt schon auf uns zugemacht. Wir müssen den Schritt auf ihn zu machen, nicht mit guten Werken, sondern mit unserem Herzen. Glauben, dass er ist, dass er ein liebender Gott ist. Und dass er ein Belohner ist derer, die ihn suchen. Halleluja. Und so wirst du ewiges Leben haben, jeder, der an Christus Jesus glaubt. Und wenn du das ewige Leben hast, Halleluja, dann brauche ich nicht mehr mein Augenmerk auf mein Leben zu richten. Was muss ich bei mir noch alles in Ordnung bringen? Sondern ich kann meine Augen richten auf den Herrn und auf andere Menschen. Und indem ich mein Blickwinkel richtig gesetzt habe, dann wird der Herr anfangen, Stück für Stück alles in meinem Leben in Ordnung zu bringen. Aber ich kann dir nicht sagen, wie ich am Anfang meines Christenlebens, die ersten ein, zwei Jahre, die ich hatte, um überhaupt das zu begreifen. Ich habe so versucht, so perfekt zu sein. Ich hatte gehört im Fernsehen, wie Kenneth Copeland sagte, ja, dass er keine Zeitungen liest und kein Radio mehr hört von den Nachrichten, bringt nur schlechte Nachrichten. Also habe ich gesagt, damit ich wirklich ein Heiliger bin, so wie Kenneth Copeland, ja, dann werde ich auch keine Nachrichten mehr lesen und ich werde keine Zeitung mehr lesen. Habe gesagt, das, Halleluja. Das bin ich für ein. Wisst ihr, was es war in den spät 70er Jahren, als die Ölkrise war und plötzlich hieß es, man hat kein Öl mehr. Seht ihr, was das für eine Lüge war? Auf jeden Fall. Dann haben sie bestimmt, dass in Kalifornien war das damals, haben sie gesagt, an den geraden Tagen können nur die Autos tanken, die gerade Nummern haben, und die ungeraden nur die mit ungeraden. Das wusste ich nicht, weil ich so heilig bin und keine Zeitung lese. Und so ging ich zur Tankstelle und plötzlich war eine Schlange unglaublich lang. Musste eine Stunde fast warten, bis ich endlich an die Säule kam, um zu tanken. Und als ich da tanken wollte, dann kam der Tankwagen und sagte, Sie können nicht tanken. Wieso denn nicht? Was ist denn los? Ja, schauen Sie mir Ihre Autonummer an. Ihre Autonummer, was hat das mit da irgendwas zu tun? Ja, lesen Sie denn keine Zeitung? Nein. Ich musste weg, musste am nächsten Tag wieder anstehen. Weil ich versuchte, von außen her heilig zu sein. Wie in unserer Bibelschule, Kenneth Hagin sagte, er braucht keinen Wecker mehr. Er hat schon seit Jahren nie mehr einen Wecker gebraucht. Er sagt einfach seinem Geist, wenn er aufwachen will am Morgen, und dann wacht er auf. Am nächsten Morgen war die Hälfte der Schülerschaft war nicht da, rechtzeitig. Weil wir alle haben gesagt, Halleluja, wir sind auch geistlich. Halleluja, wir brauchen auch keinen Wecker. Wir sagen unserem Geist, wenn wir aufstehen werden am nächsten Morgen, und wir alle haben verschlafen. Ja. Äußerliche Dinge sind nicht das, was es ausmacht. Sondern wie es eben auch hier heißt, indem, dass wir Gott glauben, Gott vertrauen. Und zum Abschluss hier, Epheserbrief Kapitel 2, diesen Vers noch. Weil wer an Gott glaubt, wer mit Gott wandelt, wer Buße getan hat in seinem Wesen, seine Gesinnung, indem dass man seinen Fokus hat auf den Herrn, ihm zu dienen, ihn zu lieben, nicht mehr auf sich selber, auf sein eigenes Leben, auf die Gesetzeswerke. Es heißt hier in Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also du kannst dir nicht einmal ein Lob nehmen für die guten Werke, die du tust als Gläubiger, weil Gott hat sie schon vorbereitet, hat dir die Gaben, Begabungen gegeben, hat dir das Leben gegeben, überhaupt sie tun zu können. Es gibt nichts, worüber wir uns rühmen können in unseren eigenen Werken, aber er hat bereitet gute Werke für uns, wenn wir Gott nachfolgen, Halleluja, dass wir ihm wohlgefallen können, mit guten Werken. Nicht sein Liebe verdienen können. Die Werke folgen dem Glauben und gehen dem Glauben nicht voraus. Das ist grundlegend. Das ist grundlegend im Christentum. Das haben viele nicht begriffen. Es gibt so viele, die unter so starkem Druck leiden, sich selber vollkommen und perfekt zu machen und sind enttäuscht worden über sich und wollten kein Heuchler mehr sein, deswegen gehen sie nicht mehr zur Gemeinde, deswegen lesen sie nicht mehr, sie haben Jesus nicht abgesagt. Aber sie wollen kein Heuchler sein, weil sie merken, wie unvollkommen sie sind und wo sie auch Probleme haben und sagen, ich will kein... Nein, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, dass du dich in Ordnung bringst. Lass es den Heiligen Geist tun. Er wird es tun. Nähe dich Gott, Halleluja. Glaube, dass er ein liebender Gott, ein gnädiger Gott ist und dass er ein Belohner ist. Und so wirst du immer mehr ihm nachfolgen wollen. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir für dein Wort, Herr, für deine Liebe, deine Kraft. Herr, ich bete für jeden Einzelnen hier, dass wir alle einfach zur Ruhe kommen, Herr. Zur Ruhe kommen und aufhören, irgendetwas dir vorzumachen, etwas verkaufen zu wollen, Herr, dich irgendwie zu beeindrucken, irgendwie etwas zu kriegen von dir, weil wir irgendwas gemacht haben, Deals mit dir abzumachen, Herr, dass wir das einfach ablegen können und einfach dastehen, ganz offenherzig, Herr, uns dir nähern und sagen einfach Danke, Herr. Danke, Herr, für das, was du vollbracht hast für uns. Du hast das Werk getan, Herr. Und dir wollen wir nachfolgen, Jesus. Alle Tage unseres Lebens, Herr. Wir wollen aufhören zu krampfen, aufhören uns fertig zu machen, aufhören all diesen Dingen, Herr. Gib uns Kraft, Herr. Lass jeder Einzelne einfach auch erkennen, Herr, wo Buße vielleicht noch nötig ist, wo vielleicht in unserer Gesinnung, unser Ausblick, unsere Leidenschaften, unsere Gefühle und Dinge, Herr, die uns abziehen wollen, falsche Richtung, Herr, dass wir Buße tun, Herr, uns wieder zurückkehren zu dir. Denn du bist ein guter Gott, du bist nicht ein Herrschender, Beherrschender. Du bist voller Gnade, Jesus. Lass uns erkennen, Herr, wir können es einfach nicht selber. Lass uns kapitulieren, Herr. Kapitulieren und sagen, Herr, hier bin ich. Nimm mich, so wie ich bin. Dein Stolz über uns, über jeden Einzelnen, Herr, soll uns erfüllen, Herr, mit Stolz, ein Nachfolger Jesu zu sein. Soll uns erfüllen mit Freimütigkeit, denn ein Träger des Namens Jesus zu sein. Halleluja.